wenn wir jetzt in dem Professionalisierungsprozess sind, wäre es nicht total der logische und auch rationale Punkt zu sagen, okay, es macht irgendwie Sinn, die Frauenbundesliga vom DFB zu entkoppeln und der DFL zuzuschieben? Und da, also ich glaube,
nein.
Man kann schon sagen, dass wir bei der DFL schon Vermarktungsprofis haben, die wir beim DFB in der Art sicherlich nicht haben. Du sagst direkt vehement nein, warum?
Die Profis in der Vermarktung stimme ich dir zu, aber bitte schmeiß die nicht in die Herrenbundesliga. Die interessieren sich dafür nicht.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arnd-Philipp Ohms und mir gegenüber sitzt der wunderbare Dennis Heimann. Hallo Dennis.
Du lässt ja immer wieder was Neues einfallen, ne? Ja, moin moin.
Ja, die Begrüßung ist bei Gemischtes Hack geklaut. Aber die Hackis werden das merken. Aber gut, Dennis, das hier ist eine besondere Folge für uns. Das ist nämlich unser erstes kleines Jubiläum. Und zwar ist das hier unsere 10. Folge. Und wir haben uns für unsere 10. Folge was ganz Besonderes ausgedacht. Möchtest du uns ein bisschen erklären, worum es geht, was wir heute vorhaben?
Ja, ich freue mich wahnsinnig, weil wir haben die erste weibliche Stimme in unserem Podcast und wir haben zum ersten Mal wirklich einen Gast dabei, der den ganzen Podcast mit uns hier zusammensitzt und das Thema mit uns bespricht. Hallo Yvonne.
Hallo, guten Abend.
Ja, wir haben nämlich Yvonne Gottschlich hier. Yvonne kommt aus dem Frauenfußball und das wird auch unser Thema sein. Der Frauenfußball in Deutschland, wie kann man die Sichtbarkeit, die Akzeptanz erhöhen? Wie kann man den Frauenfußball für die Zukunft noch besser aufstellen? Aber zuerst möchte ich Yvonne kurz vorstellen. Und zwar ist sie Sportfotografin mit einer eigenen Plattform, Sportfoto OWL. Sie kommt aus Hiddenhausen im Kreis Herford, ist seit 20 Jahren, ich glaube seit 20 Jahren, oder Yvonne?
Ja, das passt.
Freie Mitarbeiterin im Lokalsport, nicht nur als Fotografin, sondern auch als Texterin und du bist Koordinatorin des Frauen- und Mädchenfußballs im Fußballkreis Herford, also ganz schön viele Ehrenämter, die du da hast. Dazu bist du im wahren Leben sozusagen Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste im Stadtarchiv Detmold. Aber bevor wir hier ins Thema einsteigen, erzähl uns doch selbst nochmal kurz was von dir. Wie bist du zum Fußball gekommen und wie war so deine fußballerische Laufbahn?
Ja, dann, wenn ich vorne anfange, ist wie immer, ne? Grundschule, Schulhof, was macht man in der Pause? Fußball spielen. So, dann ging es vom Pausenhof ging es in den Verein. Es gab halt eine Mädchenmannschaft bei uns im Dorf, im Kreis. Und ja, dann durchläuft man halt so die Mannschaften, ne? Erst die Jugend, geht weiter in die Senioren und dann habe ich 10, 12, 13, 14 Jahre gespielt. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass wenn ich sonntags die Kamera in der Hand habe, mir montags gar nicht mehr so viel wehtut. Und ein paar Taler gibt es auch noch dazu. Und ja, dann habe ich das nach und nach aufs Zugucken verlagert. Ja, aber bin natürlich trotzdem dabei geblieben. Habe weiter unter der Woche mittrainiert mit einer Mannschaft. Habe das ja jetzt auch immer noch so. Ja, und habe mir dann so nach und nach diese Ehrenämter da gepackt. Dass ich halt nach wie vor irgendwie immer was mit Fußball zu tun habe. Also ich bin die ganze Woche beim Fußball und kann da nicht klagen.
Also auf jeden Fall sehr fußballbegeistert, das merkt man natürlich. Hast auch durchaus hochgespielt früher, ne?
Genau, damals hieß die Regionalliga zweite Liga, weil unter der Bundesliga gab es da noch nicht so viel anderes. Ja, dann ging es halt aus der Regionalliga, die da drüber war Bundesliga, die da drunter war Verbandsliga. Aber ich bin dann gleich mal mit Regionalliga, also zweiter Liga, eingestiegen. Das ging dann sonntags morgens halt um 6:30 los, ne, mit dem Bus und sonntags abends warst du zurück. Aber das war völlig normal in der Zeit da.
Das heißt, du hast jahrelang quasi in Anführungsstrichen zweite Liga gespielt?
Nee, das war nur höchstens ein Jahr, anderthalb.
Ah, okay.
Und dann war es vorbei.
Ja, aber ein ganz schöner Aufwand.
Belastung und hast du nicht gesehen.
Ja klar, aber schön, dass du diesem Hobby nachgehen konntest, denn wir wollen zunächst mal ganz kurz in die Historie des Frauenfußballs gehen. Und zwar untersagte der DFB den Frauen 1955 das Fußballspielen. Die Begründung dafür war unter anderem, dass im Kampf um den Ball die weibliche Anmut verschwinde, Körper und Seele unweigerlich Schaden erleiden und das Zurschaustellen des Körpers die Schicklichkeit und den Anstand verletze. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war die Begründung des DFB.
Ja, dann müssen wir Yvonne noch als erstes mal fragen, ob ihr Körper und ihre Seele Schaden genommen haben durch ihre aktive Laufbahn.
Keine weiteren Fragen dazu, ehrlich, ey. Das ist schon wahnsinnig, was da ausgepackt wurde.
Mhm. Ja, es ist Einfach nur krass. Und vor ziemlich genau 50 Jahren, nämlich am 31. Oktober 1970, wurde das Frauenfußballverbot aufgehoben, weil die Frauen ernsthaft erwogen, einen eigenen Verband zu gründen. Es gab aber einige Auflagen auch für die Frauenteams. Auch das ist wieder purer Wahnsinn. Sie mussten wegen ihrer, Zitat, schwächeren Natur eine halbjährige Winterpause einhalten. Eine halbjährige Winterpause. Das musst du dir mal vorstellen. Stolzschuhe waren verboten. Die Bälle waren kleiner und leichter und das Spiel selbst dauerte nur 70 Minuten. Es gab sogar Diskussionen um einen Brustschutz zum Ballstocken.
Also, spielt ihr mit Tiefschutz oder?
Manchmal wünscht man sich das, aber.
In den 5-6 Situationen, an die ich mich noch erinnern kann, in denen es schiefgegangen ist, hätte ich mir einen Tiefschutz gewünscht, ja, aber nein, natürlich nicht. Und ich zitiere jetzt mal Monika Koch-Emsermann, das ist eine Pionierin des Frauenfußballs in Deutschland, die sagt, Fußball und Frauen, das hat damals für viele nicht zusammengepasst. Mütter haben gesagt, ich will nicht, dass meine Tochter spielt, dann bekommt sie dicke Beine. Auch meine Mutter hat es ganz furchtbar gefunden, dass ich etwas mit Fußball zu tun hatte. Sie hat sich für mich geschämt. Das hat sich erst geändert, als wir im Verein und mit der Nationalmannschaft die ersten Erfolge feiern konnten. Also, ich weiß nicht, das war ja damals wirklich gesellschaftlich null anerkannt. Wie war das bei dir, Yvonne, als du angefangen hast, Fußball zu spielen? Hast du da auch Sprüche gehört? Sowas wie, das ist doch unweiblich oder so?
Nee, hatte ich null Probleme. Wie gesagt, wir haben auf dem Schulhof in der Pause haben wir Fußball gespielt. Das war den Jungs egal, ob ich da mitspiele oder nicht. Dann standst du halt mal im Tor, die haben genauso geschossen. Und nachher in der Mädchenmannschaft, es gab ja da schon Mädchenmannschaften bei uns. Ne, noch nicht mit diesen Altersklassen. Ja. Da hast du dann als 10-Jährige mit und gegen 16-Jährige gespielt. Das war da völlig normal. Es gab nichts anderes.
Okay, ja, dementsprechend viel hat man dann wahrscheinlich auch dazugelernt, wenn man sich gegen 6 Jahre ältere Spielerinnen erwehren musste.
Ja, da musst du halt Lösungen finden, ne? Also entweder bestehst du dann als Mannschaft, ja. Aber so groß waren die Mannschaften auch nicht. Also du warst eigentlich froh um jeden, der dazukam, dass du halt mehr als 7 Leute warst, dass du noch einen Auswechselspieler hattest. Aber mit allem anderen, ich hatte mit meiner Familie, mit meinen Eltern hatte ich nie das Problem. Ich war den ganzen Nachmittag draußen, entweder irgendwo auf dem Bolzplatz oder draußen unterwegs halt. Und ja, ich meine, die wussten, ich bin beim Training, da bin ich gut aufgehoben.
Ja, so sollte es ja auch sein. Wobei man ja immer noch, es ist selten, aber immer noch mal den Satz hört, meine Tochter und Fußball, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, nicht so eine Mädchen, ist keine gute Sportart für Mädchen. Finde ich sehr problematisch. Auf jeden Fall. Ja,
wenn du heute in der Grundschule in einer Sportstunde Fußball spielst, dann machst du keine Unterschiede zwischen Jungs und Mädels. Da spielen halt einfach alle. Und viele der Mädels haben trotzdem Bock drauf. Nicht alle, ja, aber es haben aber auch nicht alle Jungs Bock auf Fußball dann da.
Ja, und da hat sich zum Glück schon viel geändert. Die erste Europameisterschaft wurde dann irgendwann auch ausgetragen. 1984 war das. Und die deutsche Mannschaft hat 1989 den ersten Titel gewonnen. Und wer kennt diese Anekdote nicht? Es gab ein Kaffeegeschirr-Set sozusagen als Prämie für die Frauen, während die Männer bei vergleichbaren Erfolgen hohe Geldsummen bekommen haben. Und dann fing irgendwann bald auch so die goldene Generation des Frauenfußballs an, so möchte ich sie mal nennen. Zwischen 1995 und 2013 wurde jede Europameisterschaft gewonnen, ausnahmslos jede. Das war die Generation um Birgit Prinz, Steffi Jones, Nadine Angerer. Das sind Namen, die man als Fußballfan echt noch im Kopf hat. Die erste Weltmeisterschaft fand dann 1991 statt und Deutschland gewann ja die WM 2003 und 2007. Habt ihr da noch aktive Erinnerungen dran, vor allem an die WM 2003?
Nee, also ich überhaupt nicht.
Nee, 2003 wüsste ich jetzt auch nicht so. Also ich habe mit Sicherheit geguckt, weil ich da ja auch gespielt habe, eher an die 2007. Das müsste USA gewesen sein, ne?
Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich kann mich auf jeden Fall verrückterweise wirklich noch gut an das Finale der WM 2003 erinnern. Also ich kann mich an diesen Augenblick erinnern, als Nia Künzer den Ball ins Tor köpft. Gegen Schweden muss es gewesen sein. Was ja auch zeigt, dass ich da mit einer gewissen Emotion dabei war. Weil ich meine, da war ich 13, so, das ist Ewigkeiten her. Und da kann ich mich echt dran erinnern.
Schon ein paar Tage her, das stimmt wohl.
Ja, und dann ging es weiter mit der Heim-WM 2011. Da gab es ja tatsächlich so einen kleinen Hype, glaube ich, in Deutschland. Oder wie hast du es damals wahrgenommen, Yvonne?
Absolut. Es wurde von allen Seiten wurde gepusht und wurde darauf hingewiesen und das war mega. Das ging richtig gut ab, also bis das Turnier losging zumindest. Bis dahin wurde richtig viel gemacht und da ist richtig viel passiert. Also ja. Da sieht man auch in den Zahlen der Mannschaftsmeldung, dass da viele Mädels den Weg zum Fußball gefunden haben.
Ja, genau. Also es war jetzt ja schon ein bisschen zahlenlastig, was ich hier vorgetragen habe. Wie siehst du denn so den Weg des Frauenfußball bis ins aktuelle Jahrzehnt? So, hat sich das stetig nach vorne entwickelt und wird immer größer, vor allem in Deutschland? Oder gibt es da doch einige Stolpersteine?
Nein, es ist gewachsen. Es ist auf jeden Fall relativ kontinuierlich gewachsen bis 2011. Ich finde, also 2011 der Sieg, dieses 2-0 gegen Brasilien, da ging es nochmal weiter. Und allein durch das, was du eben gesagt hast, diese goldene Generation, diese Mannschaft, die alles gewonnen hat, das hat enorm viel geholfen in der Popularität, in der Aufmerksamkeit. Da ging es dann auch dahin, dass die Spiele im Fernsehen übertragen wurden. Das war vorher auch nicht selbstverständlich. Da wurde, wenn du an 89 denkst, da kam gerade mal das Finale aus Osnabrück im Fernsehen. Da hat sich enorm viel entwickelt. Aber 2011 war schon echt so ein Knackpunkt, wo es dann nicht mehr so richtig vorwärts ging.
Ja, das habe ich auch bei mir selbst bemerkt. Ich kenne, glaube ich, mehr Spielerinnen aus dieser Generation. Ich habe ja gerade auch schon einige Namen genannt, als aktuelle Spielerin. Wie kann das sein?
Es fehlen Titel. Also wenn du ein Finale spielst und du hast so eine Aktion wie Nia Künzer mit dem Kopfball oder eine Nadine Angerer, die trotz Gegenstößen und Elfmeter gegen sich ohne Gegentor bleibt im gesamten Turnier, das merkt man sich, das bleibt drin. Ja, aber genau das fehlt jetzt halt.
Mhm. Wie geht das denn dir, Philipp? Ist das bei dir ähnlich, dass du dich besser an die Spielerin von vor 10, 20 Jahren erinnerst als an die aktuelle Generation?
Ja, also im Prinzip schon. Ich habe für mich noch die Ausnahmesituation. Ich habe 2013 ein halbes Jahr im Frauenfußball gearbeitet bei Holstein Kiel, den sogenannten Holstein Women damals. In der zweiten Liga Nord war das, glaube ich. Also ich glaube, sie hieß zweite Liga Nord. Und da habe ich also, danke, habe ich ein halbes Jahr war ich da tätig und dann kriegt man natürlich irgendwie viel mit. Ne? Wenn du so nah an einer Zweitligamannschaft dran bist, dann kriegst du natürlich auch viel mit, was so generell im Frauenfußball abgeht. Das heißt, ich kenne tatsächlich auch zwei, drei Bundesligaspielerinnen, also ich kenne die persönlich, ist zu viel gesagt, aber ich habe die halt schon mal gesehen, habe schon mit denen gearbeitet und mit denen gesprochen und so, die heute halt in der ersten Liga spielen. Eine ist bei Sand, eine ist in Frankfurt, eine ist in Wolfsburg. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie die heißen, wird es schon schwieriger. So, also von daher, ich würde es dir ähnlich sehen. Also ich kenne, glaube ich, tatsächlich auch rein vom Namen her und auch von, wenn man so das Gesicht wiedererkennt, mehr Spieler aus der Generation, Spielerinnen aus der Generation natürlich, die heute nicht mehr aktiv sind, als heute aktuelle Nationalspieler zum Beispiel. Spielerinnen, boah.
Ja.
Kommt noch dazu, dass wir ja aktuell in der Frauennation auch einen großen Umbruch haben. Ne? Viele Erfahrene sind freiwillig raus oder sind warum auch immer mit raus. Das ist natürlich nochmal so eine andere Sache.
Ja.
Wenn du guckst, wer da wie viele Spiele heute hat, klar, eine Jennifer Marojan, die kennt man vielleicht noch, aber genau. Spielt nicht in Deutschland, dadurch, dass die seit ein paar Jahren in Lyon spielt, ja, siehst du sie hier halt auch nicht mehr.
Nee, also hier Jennifer Marojan und Alexander Popp. So, das sind so die beiden Namen, die, glaube ich, noch ziehen. Und dann wird es schon echt dünn, was so der normale, in Anführungsstrichen normale Fußballfan an Namen so kennt und was er mit dem Frauenfußball verbindet.
Genau, wir in Herford hatten halt immer noch Lena Gößling, die halt aus Löhne kommt und da halt auch immer für den Kreis Herford so Aushängeschild war. Gegen die habe ich früher selber auch gespielt. Ach. Da guckt man dann natürlich. Ne? Da hat man dann so einen Bezug irgendwo. Das funktioniert. So, aber das wird halt immer schwieriger. So, ja. Und wenn du dann guckst, eine Leonie Meyer spielt jetzt auch in Arsenal, hat 74 Spiele für die Nazio gemacht. Eine Sarah Debretz spielt jetzt PSG, 71 Spiele in der Nazio. Ja, die sind halt nicht mehr in Deutschland. Also die Gesichter kennt man echt dann nur als Fan.
Ja, wie kommt es denn, dass diese guten Spielerinnen ins Ausland abwandern? Weil die deutsche Liga hatte doch eigentlich immer den Ruf, so ziemlich die Beste zu sein.
Ja, den Ruf hat sie gerade noch so, sag ich mal, aber dadurch, dass England und Frankreich natürlich extrem auffahren, da auch richtig Kohle da ist, das war im letzten Jahrzehnt eher so die schwedische Liga, die da extrem viel Kohle hatte, dass viele nach Schweden sind für ein Jahr oder zwei. Und ja, aber mittlerweile halt echt, ne? Also wenn du sagst, mit Lyon oder PSG, Lyon hat jetzt 5-mal die Champions League gewonnen. Ja, und wenn du die Chance hast, da zu spielen, ist das natürlich eine andere Hausnummer.
Ja klar, jetzt muss man natürlich sagen, dass Lyon aus dem sportlichen Erfolg so eine Strahlkraft hat. Aber ich habe gerade das Gefühl, jetzt so in der zur aktuellen Saison hin, hat sich da auch nochmal das Kräfteverhältnis verschoben pro England.
Also, extrem.
Ne, oder? Das kann man schon so sagen. Ja. Ich habe da mal so ein paar Sachen rausgesucht. Also einmal ist diese Alex Morgan nach England gewechselt, nach Tottenham. Ja. Und dann haben wir aber auch englische Stars, nämlich Lucy Bronze und Alex Greenwood, die von Lyon zurück auf die Insel gewechselt sind. Die also quasi jetzt in ihre heimische Liga gehen. Und man liest hier und da, dass die Leute davon ausgehen, dass die Women's Super League in England jetzt die stärkste Liga der Welt sein könnte. Auch im Vergleich zu Amerika, was sonst auch ja oft in dem Ruf stand, oder wo die amerikanische Liga ja sonst auch mal in dem Ruf stand, immer ganz vorne mit dabei zu sein.
Ja, wobei die amerikanische Liga finde ich gar nicht mal so. Es war immer die Nationalmannschaft, die da extrem gehypt wird und wo ja die Spielerin auch beim Verband angestellt wird. Mhm. Ja, also die Spielerinnen sind beim Verband, so, und dann gilt Nazio. Der ganze Fokus gilt der Nationalmannschaft. Und das ist halt das Problem. Die Deutschen könnten theoretisch auch die US-Stars hierhin holen. Also wenn man guckt, Wolfsburg und Bayern haben das tatsächlich überlegt. Holen wir die? Ist das Strahlkraft? Bringt uns das was? Aber die sagen, hey, wir haben die nur bis Dezember. Und dann gehen die in die Vorbereitung für die Nationalmannschaft und die Turniere. Dann sagt der amerikanische Verband nämlich, Freunde, anreisen. Wir bereiten uns jetzt ein halbes Jahr auf ein Turnier vor. Und das bringt der deutschen Liga nichts, wenn du die nur in der Hinrunde hast.
Ach krass, und das läuft jetzt auch in England so, dass die dann im Dezember zurück müssen in ihre Heimat?
Genau, genau.
Das wusste ich gar nicht.
Na, also das ist eher so ein PR-Hype. Klar, das lockt natürlich, ich meine, ein Zuschauer ist gerade schwierig, ne? Aber trotzdem kannst du Einschaltquote, du hast Werbematerial. Ne? Wenn du solche Leute in deinem Trikot spielen hast, das ist natürlich... Das macht was her, klar.
Ja, klar. Was macht denn England oder was macht die englische Liga, der englische Frauenfußball besser als der deutsche Frauenfußball momentan?
Also A, steht der Verband dahinter. Sie haben ein PR-Konzept, was ungefähr 10-mal so groß ist wie das deutsche.
Also es wird also schon mal deutlich mehr Geld investiert von Verbandsseite aus. Okay.
Ja, ungemein. Ungemein viel mehr Geld von Verbandsseite, die im Prinzip die Liga finanzieren. Also die Vereine stecken da gar nicht so viel Megakohle rein. Die Spielerinnen spielen halt im gleichen Trikot wie die Herren. Ne, dass das, ich spiele für den Verein, ich habe das Trikot an. Aber warum geht eine Pernille Harder, die mit Wolfsburg alles gewinnen kann, geht zu Chelsea?
Richtig. Ja.
Fun Fact am Rande, 350.000 Euro Ablöse hat sie gekostet. Und das war so ziemlich der größte Star, den die deutsche Frauenbundesliga hatte. Ja,
das war der Star in der Liga.
Es ist auch der Rekordtransfer aus Deutschland weg.
Ja, genau. So, aber zum Beispiel in England wird jedes Spiel dieser Liga wird in so einem FA-Player übertragen. Kannst du gucken.
Aber free oder pay?
Free, okay. Free.
Krass.
So. Und das ist natürlich, du gehst da hin, deine ganze Familie kann jedes Spiel von dir sehen. Jetzt kommen diese Spielerinnen nach Deutschland und sagen, ey, hier kann ja keiner gucken. Da ist ja nichts.
Ja, das ist natürlich ein großes Argument, zumal wenn man bedenkt, dass der TV-Markt oder der Fußball-TV-Markt in England ja generell immer auf Pay-TV ausgelegt ist. Wenn man dann Frauenfußball frei gucken kann, dann kann ich auch verstehen, dass das natürlich eine ganz andere Welle schlägt auf der Insel. So, ne? Die sind ja sonst groß geworden damit, dass man für Fußball Geld bezahlt.
Genau, aber die haben so einen FA-Player. So, und dann kannst du gucken. So, und in Deutschland feiern sie sich, dass jetzt der Spielplan so entzerrt ist, dass jetzt freitags immerhin überträgt Eurosport ein Spiel. Kann ich gleich noch weiter ausführen. Ist an sich schön, dass sie es machen. Das Wie ist was anderes. So, aber dann kommt Magenta Sport. Hat nicht jeder, ne? Da sind wir bei Pay-TV. Ja. Die übertragen am Sonntag dann ein Spiel. Ausgesucht. Jetzt letzten Sonntag wurde Bayern gegen Leverkusen wegen einem Corona-Fall abgesagt. Mhm. Meint ihr, die übertragen ein anderes Spiel?
Nee.
Das kam nicht plötzlich. Es waren noch 2, 3, 4 Tage Zeit, das umzuplanen. Aber dann kommt halt keins live.
Ja, das heißt, es ist immer noch nicht möglich, alle Spiele live zu zeigen?
Nein.
Also das habe ich tatsächlich anders gelesen. Okay.
Du kannst vielleicht, ja, da feiern sie sich für. Was ist denn mit der Übertragung samstags abends in der Sportschau? Da sollte ein Frauenspiel gezeigt werden, hatte der DFB mit ausgehandelt.
Ja, das habe ich tatsächlich bei meiner Recherche auch entdeckt, dass die ARD theoretisch das Recht hat, ein Spiel pro Woche zu zeigen, aber sie macht davon kaum Gebrauch. Die überträgt es nicht.
Genau, kommt nichts.
Witzig. Ich hab,
das und ist der Aufschrei ist so gähnend leise. Ja. Aber wie gesagt, der Verband feiert sich für solche Entscheidungen und solche Möglichkeiten.
Man merkt es ja, dass wir beide, Philipp und ich, das nicht mal wussten. Nee. So, also das ist ja gar nicht im Bewusstsein irgendwo verankert, dass man Frauenfußball auch zeigen könnte und dass es einfach nicht gemacht wird.
Also ich habe mich ein bisschen zu TV-Quoten umgeschaut und da habe ich gesehen, dass aus der Saison 1920, glaube ich, habe ich gesehen, dass die Sportschau eine Zusammenfassung vom Spiel Freiburg gegen Bayern gezeigt hat, also Frauenfußballspiel Freiburg gegen Bayern gezeigt hat und das in der Sportschau 3,11 Millionen Zuschauer verfolgt haben sollen.
Zwangsläufig, weil die 90 Sekunden von den Frauen haben sie halt nicht ausgeschaltet.
Ja, okay.
Ja. Yvonne, du hast gerade gesagt, du kannst bei Eurosport das noch ein bisschen weiter ausführen zu der Freitagsabends-Übertragung. Ja, dann mach das ja, doch
es
gerne.
Es ist einfach grandios, was da freitagsabends für Geschichten laufen. Also ich habe das freitagsabends fest im Kalender, auch wenn ich selber beim Training bin, aber es wird aufgenommen, damit ich nachher gucken kann. Okay. So, dann mach mal. Ja, dann den einen Freitagabend spielte Zverev bei den, welches Tennisturnier hat der so gut abgeschnitten? Auf jeden Fall spielte Zverev.
US Open war der ziemlich weit vorne dabei. Ja,
dann kam halt Freitagabend Zverev. Und Frauenfußball wurde mal eben abgedreht.
Obwohl das Spiel stattgefunden hat. Also
obwohl das Spiel stattgefunden hat. Eurosport hat es dann irgendwie auch gefühlt gegen 23 Uhr gezeigt.
Also zeitversetzt einfach.
Genau.
Und dann aber als Live-Spiel? Zverev, also quasi als Real-Life sozusagen?
Als Real-Life, genau. Okay. Also volle 90 Minuten, ja. Aber dann machst du theoretisch freitagsabends an und, oh, kommt Tennis. Also hat mich als Sportfreak jetzt nicht ganz so, ne? Aber hat mich natürlich geärgert, dass da kein Frauenspiel kommt. Letzten Freitag auch dann wieder. Wolfsburg gegen Frankfurt. Anstoß 19:15. Eurosport schaltet ein um 19:14.
Oh Gott.
Ja, Anstoß, los geht's. Boah. Keine taktische Aufstellung, keine Trainervorgespräche. Also normalerweise ist das, wenn die ein Freitagsspiel haben, dass die sich jetzt halt euch durch Corona, dass die eine kurze Videoschalte mit den Trainern vorher haben und mit beiden Trainern was machen. Ne? Und mit beiden Trainern sprechen. Das ist alles in Ordnung. Aber mir fehlt halt zum Beispiel auch die taktische Aufstellung. Jetzt stellt euch ein Bundesligaspiel vor, was ihr seht, ohne taktische Aufstellung.
Aber ist es denn so, wie man das oft zum Beispiel jetzt in der Herren-Bundesliga oder in der Männer-Bundesliga verfolgt oder mitbekommt, dass quasi, wenn das Spiel losgeht, unten dann in so einem Band die Spielerinnen, die auf dem Platz stehen, durchlaufen?
Ja, das kommt dann irgendwann. Okay. Aber die Moderatoren sind ja auch nicht immer... Also sie geben ihr Bestes, sagen wir so. Denen will ich nichts vorwerfen.
Okay.
Aber ne, spielen die Dreierkette, spielen die Viererkette. Wie sind die aufgestellt?
Ja, und da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, weil...
Das ist der Grund, warum ihr auch keine Namen kennt.
Ja, genau. Das ist der Grund, warum wir keine Namen kennen. Und vor allem das Hauptargument, warum man so wenig Frauenfußball wirklich sieht, wahrnehmen kann, warum die Medienpräsenz so schlecht ist, ist ja... Die Menschen wollen es nun mal nicht sehen, die Einschaltquoten sind nicht gut, warum sollte man zeigen? Aber es ist ja auch eine Frage, wie man es präsentiert. Vor 5 Jahren hat noch kein Mensch hier in Deutschland American Football geschaut. Ja. Das ist einfach nur, weil RAN es so geil aufmacht. Die Leute schauen das ja nicht, weil sie gedacht haben, boah, endlich Football, ich habe das schon immer sehen wollen, sondern man hat eingeschaltet, weil es einfach Spaß gemacht hat, das zu schauen. Und zwar nicht nur den Sport zu schauen, sondern auch das Ganze drumherum. Und das ist dann auch irgendwo eine Frage der Aufmachung und der Attraktivität, wie man eben das Spiel vorbereitet, nachbereitet und was man währenddessen macht. Und wenn man das Ganze viel digitaler aufstellt, wie es in England der Fall ist, und eben auch entsprechend verpackt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da einen kleinen Hype gibt und dass da auch die Einschaltquoten gut sind. Weil es gibt so viele Fußballfans in Deutschland und es gibt auch so viele Mädels und Frauen, die kicken oder ein großes Interesse haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich alle nur für Herrenfußball interessieren.
Genau das ist es. Wenn du das Ganze mit ein bisschen mehr Know-how, ich nenne das Ganze mal Respekt und Anerkennung, überträgst und auffährst, So, Frauenfußball übertragen die mit 2, maximal 3 Kameras. Mhm. Wie viele Kameras sind bei so einem Herrenspiel? Wie viele Slow-Mos werden da eingespielt? Wie viele Wiederholungen werden da gezeigt?
Tausende gefühlt.
Ja, so. Es sind doch 20 Kameras in einem Erstligastadion. Also richtig
viel. Verdammt viel mehr als wie diese 3.
Ja.
Ja.
Ne? So. Und das ist halt der Unterschied, wie du da dran gehst, wie du das verpackst, wie du das Ganze dahin vorbereitest, wo du musst ja die Leute abholen.
Ja, und
so,
das.
Aber wenn du wie Eurosport sagst, 1914, 1915 geht's los, Anstoß, hier habt ihr. Ja.
Ja, und das ist dann ja, glaube ich, auch so ein Kreislauf, der sich verstärkt. Also, wenn man die Menschen nicht dafür begeistert, schauen es auch weniger. Wenn es weniger schauen, dann wird auch weniger Geld für die Übertragungsrechte ausgegeben. Und wenn weniger Geld da ist, sinkt auch die Attraktivität. Also schon jetzt bei den Spitzenclubs in Deutschland, VfL Wolfsburg und Bayern München, wenn ich richtig habe, liegt der Etat bei 3,5 bis 5 Millionen Euro pro Saison. Bei den Mannschaften dahinter so zwischen 500.000 und 1,8 Millionen. Das ist so gutes Regionalliga, schlechtes Drittliganiveau bei den Herren. Olympique Lyon hat ein Etat von 9 Millionen Euro und bei den englischen Vereinen, die jetzt alle aufrüsten, Chelsea, Arsenal und so weiter, Tottenham, wird es nicht weniger sein. Also geht das auch damit einher, dass dann die Stars so langsam abwandern?
Das ist die große Sorge im Moment in der Liga.
Ja, das und man sieht ja auch schon, dass das Interesse sinkt. Wie du vorhin schon gesagt hast, so bis zur Heim-WM stieg das Interesse stark an. Also in der Saison 2000-2001 haben durchschnittlich nur 260 Zuschauer sich ein Spiel der Frauen-Bundesliga angeschaut. In der Saison 260, ey, ich meine, ich spiele Kreisliga und habe 2, 3 Spiele in der Saison, wo mehr Leute sind.
Ja, das habe ich auch gedacht, das ist absurd. 260 ist ein Witz.
Ja, 2013, 2014 waren es im Durchschnitt 1.185, das war der Höhepunkt. Und seitdem sinkt es peu à peu wieder. Also in der Saison 2018, 2019 waren wir bei 833 durchschnittlichen Zuschauern pro Spiel. Also das ist ja eine Entwicklung, die man irgendwie stoppen sollte, weil in anderen europäischen Ländern ist es ja genau andersrum. Da steigt das Interesse. Wenn ich es, aus meiner Wahrnehmung zumindest, oder wie siehst du das, Yvonne?
Genau, die Wahrnehmung sinkt dadurch. Ich habe immer noch mein Problemchen mit den Anstoßzeiten zum Beispiel. Also Frauenfußball-Bundesliga ist eigentlich immer 11 Uhr und 14 Uhr, je nachdem, wie die das regeln. Aber Sonntag 14 Uhr. Jetzt nimm an, du spielst selber.
Ja.
So, hast du ein 11 Uhr-Spiel, hast du ein 13 Uhr-Spiel, hast du ein 15 Uhr-Spiel? Wie auch immer, du kannst das Spiel nicht sehen. Du kannst das Bundesligaspiel nicht sehen.
Ja.
So, und was geht vor, wenn du selber spielst, aber Interesse am Frauenfußball hast? Ja, du spielst selber.
Ja.
So, und dann hast du keine Chance, diese Spiele zu sehen.
Ja, logisch.
Ganz klar.
Ne, also, ich schönes Beispiel. Herford hat ja 3 Jahre erste Bundesliga gespielt. Und dann ging es natürlich los. Ey, Bayern München kommt, erster FFC Frankfurt kommt, mit Birgit Prinz damals. Und all diese Mannschaften. Aber Bayern und Frankfurt waren halt die namenstechnisch und zuschauertechnisch am meisten gezogen haben. Das Bayern-Spiel war auf dem Sonntag. Ich muss raten, ungefähr 2000 Zuschauer. Sagenhaft für Herford, die auch sonst vor gefühlt 150 oder 160 gespielt haben.
2000 Zuschauer, ja, das ist schon mal was.
Aber der Name Bayern München, ja, der zieht.
Ja.
So, jetzt spielte Frankfurt Champions League und das Spiel musste vom Wochenende unter der Woche verlegt werden. Dann hieß es irgendwann, wir spielen mittwochs 16 Uhr. Und im Verein gingen die Köpfe runter und sagten, wie soll man das denn machen? Die ganzen Spielerinnen, die müssen alle Urlaub nehmen. Die Helfer müssen alle Urlaub nehmen. Und überhaupt, wie soll das hier gehen? Und ja, aber wir müssen 16 Uhr spielen, wir haben kein Flutlicht. Ey, 3500 Zuschauer im Stadion.
Boah.
Das finde ich aber ganz schön viel dafür, dass es Mittwoch einfach nachmittags ist.
Genau, aber die Leute hatten Zeit. Du konntest als Spielerin hin, wenn du wolltest. Es war halt relativ lange klar. Es waren Familien da. Es war bombenvoll. Die komplette Stadt war lahmgelegt, weil die Zuwegung zum Stadion natürlich komplett zu war. Aber es zog natürlich Frankfurt. Wie gesagt, die Runde mit Birgit Prinz. Mit allen Nationalspielerinnen quasi.
Ja.
Sagenhaft.
Würdest du dich dann dafür aussprechen, dass man tendenziell eher zu solchen Zeiten anstößt? Also sagen wir mal unter der Woche nachmittags, weil da spielt man vielleicht nicht selber, aber auf der anderen Seite ist es ja noch schwieriger, da den TV-Zuschauer zu erreichen, der im Zweifel noch irgendwie arbeitet oder gerade im Stau nach Hause steht oder so. Also eigentlich als unter einer TV-Perspektive ist es ja eigentlich die schlechtere Zeit, oder?
Genau. Es gibt auch genügend Beispiele, wo dann solche Spiele irgendwie nachmittags 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr angestoßen wurden. Damit du an einem Tag halt hin- und zurückreisen kannst.
Ja.
Da hast du halt, je nach Partie, hast du da auch mal 150 oder 200 Zuschauer. Ja. Das kostet dich eigentlich Zuschauer. Du brauchst einfach am Wochenende eine Möglichkeit. Ne? Aber sie wollen natürlich samstags der Bundesliga der Herren aus dem Weg gehen.
Ja, klar.
Da kannst du nicht gegen an. Und der ganze Samstag ist quasi für Herren-Bundesliga zu. So, was tun?
Ja, also wie man es besser machen kann, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde ganz kurz einmal noch den Dennis aufgreifen, der eben gesagt hat, in seiner Wahrnehmung ist es so, dass das Interesse am Frauenfußball im Ausland auf jeden Fall wächst, während es in Deutschland vielleicht eher stagniert. Würdest du das, ist das eine Wahrnehmung, die du teilst, Yvonne, oder?
Die teile ich schon, ja, weil ich es natürlich auch verfolge und auch immer mal gucke. Aber alleine, wenn du mal die Nationalmannschaft durchgehst und guckst, die spielen bei Chelsea, die spielen bei Arsenal, PSG, Atletico Madrid. Eine Turit Knag stand mit SGS Essen im Pokalfinale dieses Jahr und hatte in Essen Vertrag, hatte da alles. Hatte ihr, also ist nebenbei noch Dozentin an der Uni und hat quasi so eine halbe Stelle. Ne? Halb bin ich Fußballprofi, halb bin ich Uni-Dozentin. So, okay. Jetzt sagt die, Alter, ich habe so ein geiles Angebot aus Madrid. Ich gehe als Fußballprofi nach Madrid.
Ja, klar.
Ja. Ne, und die hat nach dem Pokalfinale war eigentlich immer noch klar, die bleibt in Essen und dann holter die Polter. Ich bin da mal weg.
Okay.
Also das zieht halt unglaublich, was die denen da bieten.
Ja, da möchte ich jetzt auf zwei Dinge einmal kurz eingehen. Also zunächst mal, ich konnte es erst gar nicht glauben, aber es ist wirklich so, dass viele Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga gar nicht davon leben können, oder?
Genau. Also die würden vielleicht davon leben wollen, ja, aber das geht nicht lange gut. Und ganz, ganz viele sagen halt aber auch, ey, ich brauche was für einen Kopf nebenbei.
Ja.
Und also wirklich nur Profi, dann muss es wirklich passen. Also da ist halt immer das schöne Beispiel Marina Hegering, war U20-Weltmeisterin hier in Bielefeld, gehörte zu dem, also war zufällig in dem Kader von Alexandra Popp.
Ah.
Die beiden. So, die hatte halt viele Verletzungen, aber spielte auch in Essen, war da Stammspielerin, hatte halt ihren Halbtagsjob und sagt, ey, ich hab hier alles, läuft so. So, jetzt Angebot von Bayern München. Und die sagt, Alter, was ich hier in München haben kann, als Vollprofi, sagenhaft. Aber das können dir halt nur Wolfsburg und Bayern bei uns bieten. Und alle anderen eben nicht.
Und in ausländischen Ligen, vor allem in Spanien, Frankreich und eben England, ist das wohl tatsächlich ist anders,
ne? Ist das Standard,
ne?
Genau. Da bist du Vollprofi.
Ja, damit einhergehend zu der nächsten Frage. Es scheint ja so ein internationales Wettrüsten der großen Vereine zu geben im Frauenfußball. Also Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus Turin, nahezu alle großen Premier League Clubs. Ist das ein Trend, den du gut findest, dass die großen Herrenfußballvereine sich jetzt auch im Frauenfußball sozusagen breit machen und damit eben auch für mehr Geld und professionellere Strukturen sorgen? Oder findest du es eher schade, weil so die Vereine, die man mit dem Frauenfußball zuerst assoziiert, wie zum Beispiel Turbine Potsdam, ja nach und nach verschwinden?
Genau, das sieht man jetzt gerade an Frankfurt, dass die sich der Eintracht anschließen. Jein. Jein. Also wenn der Herrenverein es wirklich ernst meint und die wirklich 100% unterstützt und dahinter steht, dann kann ich es absolut verstehen und finde es absolut gut, weil, habe ich eben auch gesagt, wenn Bayern München hier aufläuft, das zieht einfach. Mhm. Ne, das ist einfach eine Mega-Nummer. Das geht richtig steil. Potsdam hat da sein Nischendasein, glaube ich, ganz gut gefunden. Ja. Aber klar, wenn da natürlich FC Chelsea dran steht, wenn da Atletico Madrid dran steht, wenn da PSG dran steht, das ist eine ganz andere Nummer. Und die stehen dahinter, da schiebt der Verband an, da schiebt der Verein an, da wird gemacht und getan, da sind Möglichkeiten da. Aber das kannst du keinem vorschreiben.
Nee. Aber da möchte ich noch ganz kurz meinen Verein Borussia Dortmund loben, die zum 1. Juli 2021 auch eine Frauenfußballabteilung gründen, und zwar auf Druck der Fans. Letztes Jahr gab es ein Banner auf der Südtribüne beim Spiel gegen den SC Paderborn, auf dem stand: Fußball ist für alle da, Frauenfußball jetzt. Und das hat der Verein tatsächlich zum Anlass genommen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und hat dann eine Gründung der Abteilung beschlossen. Und die wollen auch in der Kreisliga B starten und sich dann langsam hochspielen und sich nicht irgendwo eine Lizenz einkaufen, sozusagen. Also über so eine Nachricht freust du dich dann wahrscheinlich auch, oder, Ivan?
Unbedingt. Weil es da auch wirklich von den Fans von innen herauskommt. Svenja Schlenker hat da von innen angeschoben beim BVB. Die Fans haben von außen angeschoben. Und ich finde es da auch richtig gut, dass sie unten anfangen und sich da eine Basis aufbauen und ihre Erfahrungen machen und nicht einfach sagen, hey, wir nehmen einen benachbarten Verbandsligisten, Westfalenligisten und kleben da halt BVB drauf.
Ja.
Sondern wir wachsen von unten. Ne? Die Nachbarn von denen da haben das ja jetzt auch gemacht und haben da Mannschaften gegründet.
Also vielleicht, man muss dazu die Schalker, meinst du?
Ja, genau.
Ja. Ja, du bist der Einzige, der es aussprechen darf.
So. Ich spreche das gerne aus.
Gut, dann übernimm du das.
Okay.
Wobei ich ja eigentlich Freiburg-Fan bin, aber die machen auch seit Jahren gute Nachwuchsarbeit.
Sehr sympathisch. Und, also Christian Streich loben wir immer über alle Maßen.
Ja, und man hat einfach gesehen, wenn da ein guter Trainer da ist, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, wenn du da ausbilden kannst und jungen Talenten da die Plattform geben kannst, das ist einfach großartig. Und dann kommt halt irgendwann der Schritt nach Bayern oder Wolfsburg oder eben Frankfurt, je nachdem, wer da halt gerade, ich finde zum Beispiel auch, ich habe die Hoffenheimer in Lübbecke kennengelernt, da ist das große C-Mädels-Turnier, also in Lübbecke gibt es immer den Girls Snow Cup im Februar, was die als deutsche Meisterschaft feiern, weil alle C-Jugendmannschaften, also alle Bundesliga-Nachwuchsmannschaften sind da und treffen sich und vergleichen sich, da ist zum Beispiel der erste FC Köln ganz oft ganz vorne dabei. In der C-Mädel, ne? C-Jugend. Mhm. Die waren auch zwischendurch mal B-Jugendmeister, B-Juniorinnen. Ja, aber es reicht halt da auch dann nur für zweite Liga, ne? Bei den Frauen ganz oben. Aber die setzen halt auf den Weg.
Also auf den Weg Nachwuchsarbeit.
Genau, auf den Weg Nachwuchs. So, und Wolfsburg geht dann mal her und kauft sich halt eine Lena Oberdorf, ne? Ganz junge Spielerin, ganz großes Talent. Hat ihre ersten Schritte auch in Essen gemacht, hat im Pokalfinale noch Essen gegen Wolfsburg im Essener Trikot gesteckt und dann eine Woche später quasi, hallo, ich bin jetzt in Wolfsburg. Ja, die holt Wolfsburg sich dann, ne? Also die eigenen guten Talente, die in Deutschland da sind, aber eben auch die internationalen Talente. Oder die gestandenen Spielerinnen. Wolfsburg kann sich das leisten.
Wobei das ja für nationale und auch internationale Wettbewerbsfähigkeit durchaus auch ein ganz nachvollziehbarer Standpunkt ist, ne? Also letztlich spricht ja überhaupt nichts dagegen, Spielerinnen einzukaufen.
Nein, muss der VfL Wolfsburg, wenn du in der Champions League ganz oben dabei sein willst.
Ja, genau. Also das muss ja irgendwo herkommen. Man kann ja letztlich nicht erwarten, dass sie nur Mannschaften aus dem eigenen Region haben quasi.
Genau, dennoch machen sie gute Nachwuchsarbeit und sind auch mit ihrer zweiten Mannschaft da echt richtig gut unterwegs. Mhm. Und viele, die da zweite Mannschaft spielen, könnten halt auch woanders Bundesliga spielen.
Das spricht aber eigentlich eher für ein sehr komplettes Gesamtkonzept, oder? Also für ein sehr gutes und gut durchdachtes Gesamtkonzept in Wolfsburg.
Ja, ja.
Und sicherlich ist es leichter, sowas aufzubauen, wenn man eben einen relativ solventen Partner hat. Also mit relativ solvent, ich meine, Wolfsburg ist ja eine Tochter von VW.
Genau. Ne? Die haben halt einen Etat, da können sie was mitmachen, müssen halt in der Bundesliga ihre Leistung abliefern. Sind es da halt gewohnt zu gewinnen, aber du siehst halt auch, wenn du Spielerin, eine Pia Wolter, die Tochter von dem ehemaligen Bremer Profi, hat halt lange selber in Bremen gespielt und ist jetzt aber nach Wolfsburg gewechselt, ja, und wird da dann halt Nationalspielerin, weil du da eben durch das erhöhte Trainingsniveau, durch diese Spiele auf dem internationalen Niveau, wirst du als Spielerin halt auch besser.
Ja, und das müsste es eben eigentlich in allen Vereinen der Frauenbundesliga geben, diese erhöhte Professionalität. Aber das kann man natürlich nur erreichen, wenn wirklich auch Profis am Werk sind überall. Also wenn jede Spielerin auch wirklich als Profi da fungieren kann und professionelle Bedingungen gegeben hat. Deswegen meine Frage, wie kriegt man es hin, dass der Frauenfußball eine größere Wertschätzung, eine größere Akzeptanz bekommt, sodass vielleicht dann der DFB als Verband sagt, da stecken wir jetzt Ressourcen und Energie rein. Und dass der Frauenfußball eben nicht so ja, stiefmütterlich behandelt wird, wie er vielleicht aktuell behandelt wird.
Ja, da sind wir wieder bei der Kohle, ne? Also wenn du da mehr Kohle reinsteckst, liefern die Vereine auch. Und man sieht jetzt, was möglich ist. Wir hießen lange Allianz Frauen-Bundesliga und die Kohle, die da von der Allianz in diese Liga kam, ganz ehrlich, das war ein Witz. Okay. Also die müssen sich, glaube ich, kaputt gelacht haben, für wie wenig Kohle sie da so eine Präsenz bekommen. Okay. Und ich finde, seitdem das Ding jetzt Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga heißt, ist da nochmal was passiert. Also da bist du noch mal wieder besser drin, sei es nur, weil es das Magazin gibt, ne, dieses Elfen-Frauenfußball-Magazin, da hast du noch mal eine Sichtweite, aber es ist in den sozialen Netzwerken geht da noch mal viel, viel, viel mehr ab als vorher. Gut, Fernsehen fehlt halt. Ne? Da fehlt halt tatsächlich, das ist das, womit du halt was machen kannst. Und da hat sogar der Verband endlich mal das was richtig Gutes gemacht. Das Wochenende als Nationalmannschaft war, als die Herren Nazio gespielt haben. Mhm. Bundesliga-Pause. Ganz zufällig haben sie auf den Sonntag das Spitzenspiel der Liga gelegt.
Oh, Bayern gegen clever.
Wolfsburg.
Ah, okay.
Also das war schon mal richtig überlegt, ne? So von wegen, ey, da spielt keine Bundesliga. Ja. Die Nationalmannschaft spielt samstags abends. Und Sonntag 14 Uhr spielen wir Spitzenspiel Frauen-Bundesliga, wird übertragen im BR und NDR, beides live im Fernsehen.
So. Ja. Ich erinnere mich auch daran, dass das auch in den sozialen Medien relativ, also das Ergebnis, das Spiel ist glaube ich 4-1 zu Bayern ausgegangen, ist das richtig?
Jawohl, so. Gut aufgepasst.
Genau, und das ist, ich weiß das halt deswegen, weil mir das in meinen eigenen Newsfeeds angezeigt wurde. Also ich habe mich nicht gezielt auf dieses Spiel jetzt vorbereitet, sondern einfach, das hat es einfach so in meinen fußballinteressierten Nachrichtenstream reingeschafft.
Genau,
weil da halt keine Konkurrenz war, ne?
Genau, es war keine Konkurrenz. Es lief auch abends in der Sportschau mit durch. Na gut, Sonntagabend Tagesschau reden wir nicht drüber. Da wurde dann das Spiel der Herren Nazio von Samstag nochmal gefeiert und das Spiel von Sonntag Frauen wurde mal eben ausgelassen. Das haben wir da dann nicht beachtet. Aber prinzipiell war das schon mal ein Weg, wo man zeigen kann, hey, genau so.
Ja, was ich noch ganz, ganz irgendwo witzig, aber auch traurig finde, das ist mir bei der Recherche aufgefallen, es gibt keine eigene Homepage für die Frauen-Bundesliga. Und wenn man auf bundesliga.de geht, gibt es dort die Auswahlmöglichkeiten Bundesliga, also Herren-Bundesliga dann mit gemeint natürlich, zweite Bundesliga, Virtual-Bundesliga, also E-Sports und Games. Unter Games, da findet man dann so Managerspiele, so Fantasy-Managerspiele. Aber Frauen-Bundesliga ist dort nicht zu sehen. Klar, liegt auch daran, Bundesliga und zweite Bundesliga sind in der DFL. Die Frauen-Bundesliga wird vom DFB organisiert. Aber trotzdem, was ist das denn für ein Armutszeugnis, dass man die Virtual-Bundesliga auf bundesliga.de verfolgen kann oder sich darüber informieren kann und die Frauen-Bundesliga nicht?
Das sind genau die Probleme. Die sind da einfach nicht präsent.
Okay, aber da muss man vielleicht ein bisschen reingrätschen. Und da lassen sich jetzt mehrere Gesprächsfäden hier zusammennehmen. Du hast eben gesagt, Yvonne, die Liga müsste im Prinzip eine größere Solvenz besitzen. Es müsste mehr Geld im Frauenfußball in Deutschland stecken, damit der Frauenfußball in Deutschland sich eben auch schneller und weiter und professioneller entwickeln kann. Das macht auch Sinn. Aber der Frauenfußball in Deutschland wird, und ihr korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, doch vom DFB ausgerichtet, oder nicht? Also die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga ist doch eine DFB-Tochter, oder?
Ja. Ja.
Und die Herren-Bundesliga.
Wie auch immer. Tochter.
Okay, sie wird vom DFB komplett ausgerichtet. Ja, okay.
Genau.
Ja. Okay. Die Herren-Bundesliga wird von der DFL veranstaltet. Auf bundesliga.de findest du deswegen nichts zur Frauen-Bundesliga, weil die nicht machen.
Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, dass es wahrscheinlich daran liegen wird. Aber ja, das Frauen-Bundesliga hat auch keine eigene Homepage. Also es.
Ja, okay. Homepage haben, ist okay, das mag ja sein. Aber liegt da nicht vielleicht einfach der Kern? Ich meine, der DFB hat ja bis zur Gründung der DFL und des Ligaverbandes quasi auch den Herrenfußball bis in die erste Liga hinein organisiert. Wenn wir jetzt in dem Professionalisierungsprozess sind, wäre es nicht total der logische und auch rationale Punkt zu sagen, okay, es macht irgendwie Sinn, die Frauen-Bundesliga vom DFB zu entkoppeln und der DFL zuzuschieben? Und da, also ich glaube,
nein.
Man kann schon sagen, dass wir bei der DFL schon Vermarktungsprofis haben, die wir beim DFB in der Art sicherlich nicht haben. Du sagst direkt vehement nein, warum?
Die Profis in der Vermarktung stimme ich dir zu, aber bitte schmeißt die nicht in die Herren-Bundesliga. Die interessieren sich dafür nicht.
Ich will.
Mach mal Fußball.de auf und guck, an welcher Stelle die Frauen stehen.
Ja, aber was hat das denn jetzt mit der DFL zu tun?
Das hat gerade nichts mit der DFL zu tun. Aber warum soll die DFL das noch vermarkten?
Weil die DFL 4,4 Milliarden in 4 Jahren für Fußballrechte einnimmt. Und wenn davon auch nur 1% an die Frauenliga fließen, hast du für jeden Verein über 1 Million mehr. Eine reine Geldfrage gerade. Also überleg mal, es ist 1%, nur ein einziges Prozent. Das ist weniger als jeder einzelne Punkt in der DFL-Vermarktungsschlüsselsystematik. Wenn du denen das mit zuschiebst. Übrigens, ähnliche Überlegungen gibt es in England, wo die Premier League gerade versucht, den Frauenfußball, naja, also ich sag mal, man bereitet lukrative Angebote, um den Frauenfußball mit veranstalten zu dürfen. Und genau diese Bedenken, die du da hast, dass das nachher quasi im Schatten des Männerfußballs verschwindet, die hat man in England nämlich auch. Und deswegen stocken diese Gespräche auch. Aber in Deutschland ist das ja nicht mal eine Überlegung. Und das überrascht mich sehr. Denn wenn man wirklich sagt, wir brauchen Geld, um diese Liga zu entwickeln, um auch wieder vielleicht zu einer wirklich sehr starken oder vielleicht sogar stärksten Liga zu werden. Der Weg zum Geld führt in Deutschland im Fußball nur über die DFL.
Ja, aber da sitzen nur Herren. Die interessieren sich nicht für Frauenfußball. Und wenn du denen sagst, 1% an die Frauen, was meinst du, welche Vereine da auf der Matte stehen und sagen, das Geld muss zu uns?
Mhm. Ja.
Also du siehst ja jetzt schon bei der Verteilung, dass die Herrenvereine alleine nur bei dem Modell, wir reden über andere Möglichkeiten, dass sie da schon kommen, oh nein, ich könnte nächstes Mal weniger kriegen.
Gut, klar, das steht auf einem anderen Blatt, das ist ohne Frage so. Und dass das gegen Widerstände zu arbeiten hat, ist auch klar. Aber ich könnte mir zum Beispiel aus Vermarktersicht sehr gut vorstellen, dass man da wunderschöne Rechtepakete schnüren könnte. Also sagen wir mal, wir reden von Zweitverwertungsrechten, sowas wie Sportschau oder so. Da lässt sich mit Sicherheit was deichseln. Also nur hypothetisch gesprochen. Man könnte sicherlich Rechtepakete schnüren, die Männer- und Frauenrechte gemeinsam enthalten. Und wenn ich die Männerrechte haben will, kaufe ich die Frauenrechte mit, ob ich will oder nicht.
Und mache ich dann was davon? Zeige ich davon was?
Wenn ich sonst eine Vertragsstrafe zu bezahlen habe, mit Sicherheit. Also das ist ja eine voll juristische Frage.
Genau, wenn ich da eine Vertragsstrafe zu zahlen habe. Aber du siehst ja, was die Sportschau im Moment macht. Sie hat die Möglichkeiten und es kommt nichts.
Ja genau, aber die Sportschau verhandelt halt auch mit dem DFB. Und ich glaube einfach, dass das für den Frauenfußball nur von der Vermarktungsperspektive nicht die richtige Adresse ist. Ich glaube, der Frauenfußball ist da leider in einem Nest gelandet, das ihm nicht unbedingt gut tut.
Ich glaube, ihr beide sagt was Richtiges. Philipp, du sagst ja, das wäre für den Frauenfußball absolut vorteilhaft, wenn die DFL es in die Hand nimmt. Und Yvonne, du sagst ja, die DFL wird aber leider gar kein Interesse daran haben, weil eben nur Männer dort das Sagen haben.
Genau.
So, also ihr habt ja beide völlig recht mit dem, was ihr sagt. Und das erkennt sich ja leider auch. Das wäre so der Idealzustand, wenn die DFL sagen würde, wir nehmen die Frauenbundesliga mit rein, vermarkten sie mit. Aber ist halt, wie du schon sagst, Yvonne, die Frage, wie groß da das Interesse wäre, dies zu tun. Aber dafür müsste der Frauenfußball wahrscheinlich noch attraktiver sein. Also ich habe jetzt letztens bei mir in der Facebook-Timeline gesehen, dass die Sportschau ein Traumtor von Joelle Wedemeyer geteilt hat. Ich weiß nicht, ob du das Tor vor Augen hast, Yvonne. Ja. Schöner Strahl in den Winkel. Und ich bin mal durch die Kommentare gescrollt. Und eine Reaktion von einigen, die mehr als so grenzwertig waren, war: Was ist Ihre Meinung zum Frauenfußball? Ich finde beides gut. So, also und so ein Spruch bekommt dann Likes und klar hat der dann auch irgendwie Konter bekommen. Ein, zwei Leute haben den Spruch dann kommentiert und ihm gesagt, was das soll. Aber nichtsdestotrotz, ihr was in die Richtung liest man dann häufiger, anstatt einfach mal wertzuschätzen, dass auch Frauen solche geilen Buden schießen können. Und
einfach mal die Klappe halten.
Ja.
Also, ne, wenn ich sage, habe ich keinen Bock drauf auf Frauenfußball, dann muss ich meinen Senf da gar nicht zugeben.
Genau. Und du hattest mir im Vorfeld des Gesprächs auch, also Yvonne, du, eine Ausgabe der Westfalensport, die Oktoberausgabe, zugeschickt. Das ist das Journal des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen. Und da geht es ausschließlich um Frauenfußball, auch weil aufgrund des 50-jährigen Jubiläums. Und auf 4 Seiten wurden dort Spielerinnen, Funktionärinnen und so weiter aus dem Frauenfußball gefragt, was sie sich denn wünschen. Und ich bin das mal durchgegangen und ja, nahezu jeder Wunsch hat damit zu tun, Anerkennung und Respekt, volles Profitum, mehr Frauen in allen Bereichen des Fußballs, mehr Anerkennung und Wertschätzung von der Gesellschaft, mehr Aufmerksamkeit und Medienpräsenz, es geht alles in die gleiche Richtung. Wir wollen Anerkennung für die Leistung, die wir hier zeigen. So, und ja, mit solchen Facebook-Kommentaren, mit Übertragungen, die dann irgendwie kurzfristig doch nicht stattfinden, weil irgendein anderer Sport wichtiger ist, leistet man dieser Denke eben Vorschub. Und da muss ich auch einfach, ja, da muss ich was ändern. Und mir fehlt da so ein bisschen, auch die Lösungsvorschläge, was man da konkret machen kann, wo man ansetzen kann. Klar kann man sagen, der DFB muss da mehr Geld, mehr Anstrengungen irgendwie reinstecken, aber irgendwie muss man diesen Prozess ja auch noch anstoßen können. Und ich weiß gerade nicht, wie man das schaffen soll. Weil
erstmal muss man davon wegkommen, dass man es immer vergleicht. Es wird immer mit dem Herrenfußball verglichen. Aber das Einzige, was gleich ist, sind die Regeln, die Spielzeit und der Ball.
Ja, das stimmt schon.
Und hast du im Tennis schon mal überlegt, warum wird da Frauentennis genauso respektiert, genauso übertragen, genauso bezahlt wie Herrentennis? Die spielen 3 Sätze, die Frauen nur 2. Das interessiert da aber kein Schwein.
Mhm. Aber worauf willst du da hinaus?
Man darf es einfach nicht vergleichen. Also gerade in der Athletik, ich meine, das hat sich unglaublich entwickelt, der Frauenfußball. Mhm. Aber ich sehe es halt auch, wenn ich freitags abends beim Training mit den Altherren, da ist halt ein 50-Jähriger teilweise schneller als ich. Ja, der hat eine ganz andere Physis, der hat ganz andere Möglichkeiten. Das ist ungleich. Und dann kann ich es nicht vergleichen.
Aber ist es nicht? Also ich würde dir vollständig recht geben, aber ich komme mit genau derselben Ausgangslage zu einem komplett unterschiedlichen Ergebnis als du. Ich hätte gesagt, es macht viel mehr Sinn, den Frauenfußball näher an den Männerfußball ranzuführen, zumindest in der Spitze, um halt auch einfach Strahleffekte, also Markenstrahleffekte zu haben. Letztlich, wenn man sich vorstellt, es würde, sagen wir mal, es würde nach der Samstagskonferenz oder vor der Samstagskonferenz Herrenfußball die Samstagskonferenz Frauenfußball geben. Selbst wenn die nur 10% oder noch weniger der Einschaltquoten hat, aber wenn der Fußball-Samstag damit anfängt, und zwar idealerweise beim selben Sender, so dass ich quasi draufbleiben muss, dann habe ich ja, da kriege ich ja Strahleffekte. Und ich habe ja durchaus, also ich habe unter den Leuten, die Männer-Bundesliga gucken, habe ich absolut die Idioten, die Dennis da eben rezitiert hat. Und auch wahrscheinlich noch viel schlimmere Meinungen, die wirklich nicht hier keine Plattform haben sollten. Aber ich habe doch mit Sicherheit auch Menschen dabei, die absolut auch ein Interesse am Frauenfußball haben. Dass es ein Interesse am Frauenfußball gibt, auch in Deutschland, das sehen wir ja an Zuschauerzahlen, wenn die Frauennationalmannschaft spielt. 2019 waren das immer so 6 bis 7 Millionen Zuschauer bei den Länderspielen, bei der WM. Also habe ich schon mal mindestens 6 bis 7 Millionen Menschen, die potenziell irgendwie mit Frauenfußball was anfangen können. Also in dem Fall würde man ja total davon profitieren, eben quasi näher an den Männerspitzenfußball ranzurücken, oder?
Ja, steht überall Bundesliga dran. Also ja, genau. Von daher bin ich absolut bei dir, wenn du sagst, die Zusammenfassung kommt samstagsabends in der Sportschau passend mit dazu, kommt ein Blog über Frauen, sagenhaft, sofort, klar.
Was ja auch.
Vereine dann heißen, ist egal, aber es muss auch entsprechend spannend sein und gutklassig sein. Und das haben wir gesehen, wenn wir Wolfsburg gegen Bayern gesehen haben. Das war eine super geile Partie. Das haben wir selbst im Pokalfinale. Hättest du gesagt, ey, da spielt Essen gegen Wolfsburg, da hätte jeder gesagt, ey, das gewinnt Wolfsburg 3-0, alles ist gut. So, das geht in eine Verlängerung, das geht bis ins Elfmeterschießen. Das war Werbung für den Frauenfußball, das war grandios. Mhm. Was macht die ARD? Schaltet um auf Herrenpokalfinale, Schweini muss was erzählen.
Ja, das war eine wüste Diskussion damals. Zum Glück, immerhin war es eine Diskussion.
Ja. Es war eine Diskussion, aber auch da siehst du halt wieder.
Ja, und was du gerade sagtest, Philipp, dass man den Frauenfußball vielleicht näher an den Herrenfußball heranschieben sollte. Also wir sehen ja in England, dass es da sich dynamisch entwickelt. Wahrscheinlich einerseits aufgrund der App, über die man jedes Spiel frei sehen kann, aber eben auch, weil die Herrenvereine da sich jetzt stark engagieren im Frauenfußball. Und was das auslösen kann, hat man im November 2019 gesehen. Freundschaftsspiel England-Deutschland. Freundschaftsspiel. Und es waren 90.000 Zuschauer im Wembley-Stadion. Bei den Frauen.
Ja, Wembley-Stadion. Das ist in Spanien, wenn Atletico spielt, wenn Barcelona spielt, bei den Frauen, die haben auch 50.000 bis 60.000 Zuschauer teilweise. Das ist der Knaller. Das geht da voll ab. Wenn in den USA die Nationalmannschaft spielt, das Stadion, 90.000, gar kein Problem.
Ja, absurd. Ja. Absurd. Und ja, in Deutschland sind 4.000 Leuten gekickt.
Ist total geil aufgemacht, die holen die Leute ab, da ist es ein Familienevent. Es passt alles.
Okay, also sind wir, glaube ich, alle der Meinung, dass man es vor allem medial besser aufbereiten muss. Ob man da jetzt die Öffentlich-Rechtlichen in die Pflicht nimmt und sagt, jetzt nehmt euren Sendeauftrag ernst und sendet auch mehr Frauenfußball, denn Fußball ist die wichtigste Sportart in Deutschland. Oder ob man es irgendwie an eine DFB-interne Gesellschaft auslagert, an die DFL ankoppelt, wie auch immer, und ein digitales Angebot aus der Taufe hebt. Oder vielleicht beides gemeinsam. Aber ich glaube, in diese Richtung sollte man denken, oder?
Ja. Was mit dir? Das wird einen unglaublichen Schub halt nochmal geben, dass man es medial besser aufbereitet. Aber sind wir wieder bei Eurosport. Mehr Kameras, ne? Auch da mehr Professionalität.
Genau, und bei der Frage oder bei dem Argument, es interessieren sich nun mal nicht so viele Leute dafür. Ich glaube, das ist so eine Henne-und-Ei-Frage. Was war zuerst da oder was ist zuerst da? Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, wenn es entsprechend aufbereitet wird, eben auch mehr Kameras, dass der Sport dann auch noch besser ausschaut und es wirklich Lust macht, auch das drumherum zu schauen und es vor allem auch immer verfügbar ist. Ich glaube, dann würden es auch mehr Leute sehen. Und dann hat man auch mehr das Interesse. Denn wie soll so ein Interesse entstehen, wenn man es nirgendwo sehen kann? Ne?
Da ist das Henne-Ei-Problem. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht gut finden. Ich muss mich aber trotzdem auch für interessieren und muss auch von der anderen Seite, von den Vereinen mit abgeholt werden. Wird wahrscheinlich zu weit führen. Aber warum habe ich eine erste Liga und eine eingleisige zweite Liga? Da steht auch Bundesliga dran. Ne? Mhm. So, aber da habe ich dann eine eingleisige zweite Liga und darunter habe ich eine regionale Liga in irgendeiner Form. Mhm. Wenn ich zwei Bundesligen hätten und die zweigeteilt mache mit Playoffs hinterher, dann hätte ich doppelt so viele Bundesliga-Standorte in Deutschland, wo Bundesliga dran steht. Aber es ist wahrscheinlich die Schere zu groß für die Vereine, das alles zu wuppen und da die Strukturen zu schaffen. Das ist eine riesengroße Aufgabe.
Ja, und du hast ja dann auch quasi ein anderes Leistungsgefälle in so einer Liga, ne? Also wenn du quasi die Zahl der Erstligisten verdoppelst, dann hast du ja automatisch, müsstest du ja Leute nachrücken lassen und du hast ja in der zweiten Liga Etats von 200.000, 300.000 Euro in der ersten Liga. Ja, genau. Und in der ersten Liga Etats von eben bis zu, was haben wir gesagt, 5 Millionen, 6 Millionen? Das ist ja, keine Ahnung, da stoßen ja Welten aufeinander.
Die Schere ist halt riesengroß. Das Problem ist halt, dass weniger Mädels Fußball spielen als Jungs eben.
Ja, okay. Ja, dann haben wir jetzt einiges gehört zum Thema Frauenfußball. Auch Sachen, also Dennis, ich weiß nicht, ich rede jetzt mal erstmal nur für mich. Sachen, die ich wirklich nicht wusste. Wie ist das bei dir? Ja. Also wenn ich zum Beispiel dann denke, dass die amerikanischen Spielerinnen beim Verband angestellt sind und dann einfach zur Winterpause abgezogen werden. Solche Geschichten? Nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Und klar, das ist jetzt, glaube ich, schon die Folge, bei der ich am meisten gelernt habe. Sowohl bei der Recherche vorher, als auch jetzt im Gespräch. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, in den letzten Jahren ist der Frauenfußball echt an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht wieso, ich glaube tatsächlich, weil er auch einfach viel zu wenig sichtbar ist. Und der Frauenfußball ist so ein Ding bei mir, wenn er sichtbar ist, dann schaue ich es auch, aber ich suche nicht aktiv danach. So wie ich beispielsweise mich aktiv darum bemühe, ein Spiel von Borussia Dortmund zu sehen. Und ich finde das schade. Ich will das, glaube ich, auch wieder ändern. Also diese Folge und die Auseinandersetzung mit dem Thema hat jetzt schon dafür gesorgt, dass ich ein bisschen aktiver den Frauenfußball verfolgen möchte. Ja.
Freitag, 27.11., 16 Uhr, Nationalspiel.
Ah, okay. Wusste ich gar nicht.
Gegen wen spielen wir?
Deutschland-Griechenland.
Okay.
Und Dienstag, 1.12., 18 Uhr, geht gleich weiter, EM-Quali. Irland gegen Deutschland.
Wird irgendwas davon öffentlich gezeigt? Also im Freien?
Beide Spiele müssten eigentlich öffentlich übertragen werden. Soweit sind wir eigentlich.
Dann habt ihr es gehört, ihr alle da draußen. Das ist unser TV-Tipp für diese Woche.
Ja, für die kommenden Tage auf jeden Fall immer wieder Nationalmannschaft gucken.
Okay.
Okay, alles klar. Ja, Yvonne, was meinst du? Hast du irgendein schönes Schlussstatement für uns? Ein Plädoyer für den Frauenfußball?
Ja, geht hin, guckt es euch an. Macht euch einen Eindruck davon und vergleicht es nicht mit dem Herrenfußball, sondern lasst es einfach auf euch wirken und dann ist das trotzdem richtig geiler Fußball.
Okay, dann hab auf jeden Fall erstmal ganz vielen Dank dafür, dass du dir heute so ausgiebig Zeit für uns genommen hast, trotz auch anfänglicher technischer Schwierigkeiten. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Yvonne, liebe Grüße nach Herford.
Danke, danke.
Und Dennis, ich glaube, wir pfeifen ab, oder?
Ja, ich glaube, wir können abpfeifen, auch von meiner Seite aus. Dankeschön, Yvonne. Super, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke für die Einblicke. Du hast das hier total bereichert und ich weiß nicht, ob wir ohne dich hier eine vernünftige Folge zum Thema Formfußball aufnehmen können. Und ja, ciao, ciao, macht's gut.
Yvonne, sagst du uns noch einmal ganz kurz den Namen deiner Homepage?
www.yvonne.foto.
Vielen Dank und Abpfiff. Tschüss.